Ich glaube, dass wir ein System schaffen müssen, das die Berufsgruppen unterstützt und nicht Berufsgruppen, die ein System unterstützen müssen. Und wenn wir das machen, dann macht, glaube ich, der Beruf auch immer wieder mehr Spaß und die Versorgung wird besser.
Hallo, ihr hört UP Podcast, den Podcast rund um Therapie und Praxis. Wie kann die Digitalisierung das Gesundheitswesen so verändern, dass die Menschen ideal in der Ausübung ihres Berufs unterstützt werden? Darum geht's in dieser Folge und es sprechen UP-Herausgeber Ralf Buchner und Dr. Johanna Ludwig von der Gematik. Viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen. Heute geht es um ein Thema, das die kommenden Jahre prägen wird, nämlich wie Digitalisierung unseren Versorgungsalltag bestimmt, so im Gesundheitswesen. Ich bin Ralf Buchner und euer Gastgeber heute und ich will mich mit jemandem über diesen Versorgungsalltag unterhalten, der das gut kann. Die Gematik hat extra eine neue Stabsstelle geschaffen, die den schönen Namen Versorgung trägt. Und Inhaberin dieser Stabsstelle ist Dr. Johanna Ludwig, Unfallchirurgin und Leiterin dieser Stabsstelle. Frau Ludwig, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sie kommen aus der Unfallchirurgie. Ich glaube, Unfallchirurgie können sich alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gut vorstellen. Das ist stressig, das ist bestimmt kein Zuckerschlecken so im Klinikalltag. Was ist schlimmer, Klinikalltag als Unfallchirurgin oder Digitalisierungsalltag?
Schlimmer würde ich gar nicht sagen. Was ist einfacher zu handeln? Auf jeden Fall die Unfallchirurgie.
Ah, okay, also Digitalisierung ist komplexer als Unfallchirurgie.
Ja, Unfallchirurgie ist natürlich, man muss sagen, dafür bin ich jetzt 12 Jahre ausgebildet. Mhm. Und da ist zum einen der Arbeitsauftrag sofort klar und man hat das gesamte Team on board. Und meistens ist es ein bisschen zeitkritisch. Das heißt, Probleme müssen jetzt und hier gelöst werden. Und es gibt nicht viel. Wir diskutieren das nochmal und nochmal. Und dadurch ist es abgegrenzter.
Das kann ich mir vorstellen. Was reizt Sie persönlich, als Unfallchirurgin in so eine Stabsstelle zu gehen? Warum haben Sie das gemacht?
Seit 12 Jahren war ich ja in der Klinik und ich habe vor 5 Jahren noch so ein Zusatzstudium gemacht in Oxford, wo ich Prozessanalysen gelernt habe, wo ich gelernt habe, Qualität zu verbessern und Innovationen zu implementieren. Und ein großer Anteil war Lean Management. Und auf einmal sitzt man in der Klinik und denkt sich, wow, ganz viel von dem, was ich mache, ist Waste. Und ganz viele Probleme, die ich habe oder die wir auf einer zwischenmenschlichen Ebene auf einmal haben, die können wir eigentlich digital total lösen. Also auch meine Versorgung ist so viel besser, wenn wir die Digitalisierung voranbringen. Und das kann man halt nur auf einer anderen Ebene. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Der Standard ist irgendwie der Patient, der in die Rettungsstelle kommt und ich weiß nichts über den. Und im Moment sind wir sehr darauf angewiesen, dass Patienten und Patientinnen selber ihre Patientengeschichte kennen. Manchmal bringen die ja dann noch diesen riesen Leidsordner mit, mein absoluter Favorit. Rettungsstelle knallvoll, das Telefon klingelt alle 2 Minuten. Frau Doktor, gucken Sie doch einfach da rein. Und das kann man digital mittlerweile einfach alles machen. Genauso wie Frühwarnsysteme, was Vitalparameter angeht. Ich glaube, dass wir ein System schaffen müssen, das die Berufsgruppen unterstützt und nicht Berufsgruppen, die ein System unterstützen müssen. Und wenn wir das machen, dann macht, glaube ich, der Beruf auch immer wieder mehr Spaß und die Versorgung wird besser. Und diese Ebene zwischen Patient, Patientin und Heilmittelerbringer, sage ich jetzt einfach mal, weil das sind nicht immer nur Ärzte. Also gerade in der Klinik weiß man, man ist nur was im Team. Alleine in der Chirurgie, wenn ich alleine operieren will, habe ich überhaupt gar keine Chance. Wenn ich meinen Patienten hinterher gut versorgt haben will, habe ich alleine auch keine Chance. Und es wird so viel besser gehen, wenn wir eine Digitalisierung haben, die eben dieses System so stützt, dass wir unseren Job besser machen können.
Okay, das war jetzt Ihre persönliche Motivation. Und jetzt die Gematik. Warum hat die Gematik eine Stabsstelle? Ist das die Anerkenntnis, dass man in der Gematik nicht so richtig in der Praxis verdrahtet ist?
Nee, das kann man so nicht sagen. Die haben schon viel auch in die, nicht nur in die Praxen reingeguckt, sondern in die Versorgung generell. Das gab es schon immer. Und gleichzeitig ist es natürlich eine hochtechnische Anwendung, die da entwickelt werden. Und der Gedanke jetzt mit dieser Stabsstelle ist, also es ist direkt unter Florian Fuhrmann zu sagen, okay, wir wollen noch mehr den Fokus auf die Versorgung legen.
Und das heißt, was landet bei Ihnen auf dem Schreibtisch?
Eine Menge.
Ja, glaube ich.
Ich bin ja auch nicht allwissend, ne? Und wir können Versorgungsperspektive nur reinholen, wenn wir die auch weit aufgreifen. Das heißt, das wollen wir erweitern und ein bisschen systematisieren. Das heißt, mit mehr Personen sprechen. Und da gehören Heilmittelerbringer ja eben genauso dazu wie Ärzte in Praxen, wie Apotheker, wie die Pflegekräfte, ne? Also Versorgung können wir nur gemeinsam machen. Das ist die eine Aufgabe. Und die andere Aufgabe ist natürlich, das dann auch in die Gematik so reinzubringen, dass wir hinterher sagen, okay, das, was rauskommt, ist auch versorgungsorientierter, als es aktuell ist.
Woran würde ein Heilmittelerbringer merken, dass die Versorgungsperspektive bei der Gematik stärker berücksichtigt wird?
Tatsächlich im Heilmittelbereich wird sie, glaube ich, schon gut berücksichtigt. Aber beispielsweise über Verordnungen, die nicht nur, die dann digital ablaufen, aber die einfach nicht nur ein digitales Formular sind, das wir aktuell schon haben, sondern wo man die ganzen Probleme, die man im Moment eigentlich damit hat, ne? Also irgendwie man muss Rückfragen halten oder ich spreche aus meiner eigenen Erfahrung, das Physiorezept, das man nochmal ausstellt, weil das, was da drin stand, das war nicht das, was der Patient gebraucht hat in dem Moment. Oder man hat doch noch das und das extra gemacht, weil die ihn irgendwie noch weiter untersucht haben, noch was gefunden haben. Und aktuell ist das ja eine Zettelwirtschaft, wo man den Patienten oder die Patientin als Boten nimmt, also aus meiner Erfahrung. Und wenn
Haben
das
Sie eine?
auf einmal so wird, dass man denkt, hey,
Ja, wäre
das wäre
cool.
ja einfach.
Aber die Frage ist jetzt, die ich mir stelle, können Sie das in der Gematik, dass Sie wirklich was ändern, oder sind Sie nicht darauf angewiesen, dass die Änderungen erstmal in Gesetzesform gegossen werden, bevor Sie es angehen dürfen? Also haben Sie die Möglichkeit, wirklich was zu ändern, oder müssen Sie den Käse, der da analog gemacht wird, digital übersetzen?
Also glücklicherweise ist das in der Gematik so wie in der Klinik. Ich mache das ja nicht alleine, sondern das im Moment gibt es in der Gematik wirklich viele Initiativen, die sagen, okay, wir werden versorgungsorientierter. Das zum einen. Und ja, unser Aufgabenportfolio ist natürlich rechtlich definiert. Aber, und das ist ja was eigentlich was Schönes in Deutschland, die Politik entscheidet ja auch nicht einfach nur Dinge und wirft die dann mal nach unten, sondern es erfolgen ja die ganze Zeit enge Gespräche, nicht nur mit uns, sondern auch mit der Selbstverwaltung und mit den Krankenkassen. Und das ist ja, glaube ich, wichtig, weil auch hier kann man Versorgung nur gemeinsam gestalten.
Wo erleben Sie die größte Lücke zwischen Digitalisierung und Versorgungsalltag?
Was ich für mich gelernt habe, ist, dass Menschen, die Digitalisierung gestalten, meistens auch einen digitalen Arbeitsplatz haben. Das heißt, der normale Arbeitsplatz ist einfach vor dem Computer. Und wenn ich jetzt beispielsweise in meinem PVS noch was hochlade und aus dem Dropdown-Menü irgendwie was auswähle und das dann in die EPA hochlade, dann ist es sowas, okay, das ist halt jetzt ein Ablauf. Aber der Arzt, der das machen soll, der hat eigentlich keinen digitalen Arbeitsplatz. Der soll eigentlich einen Patienten angucken. Am besten Fall hat er ein Stethoskop in der Hand oder einen Ultraschallkopf. Und das heißt, dieses, was sich, glaube ich, in den digitalen Arbeitsplatz viel mehr einfügt, dieses, ich mache da noch einen Klick und lade das hoch, sind Sachen, die der eigentlich gar nicht machen sollte. Also ich glaube, die größte Herausforderung ist immer noch die Interoperabilität zwischen den einzelnen Systemen, sodass man alles das, was man in bürokratischen Wegen irgendwie machen muss, wirklich reduziert.
Das heißt, auch für die Heilmittelpraxen würden Sie sagen, dieses Verordnungspingpong zwischen Arzt und Heilmittelpraxis abschaffen?
Ja, also abschaffen das, ich glaube, man kann das deutlich optimieren, ne? Doppelstrukturen optimieren, Dinge, die man faxen muss oder kopieren muss oder am besten erst faxen und dann einscannen oder einscannen, ausdrucken und dann nochmal einscannen, also all das, ne? Weil der Physiotherapeut oder die Therapeutin, die will ja auch im Patienten arbeiten, ne? In dem
Ja.
Moment, wo du vor dem Computer sitzt, ist das eigentlich Zeit, die wir besser nutzen können. Der ist für was ganz anderes und viel Wichtigeres ausgebildet, ne? Ergotherapie, Logopädie genauso. Und das muss einem, glaube ich, immer noch mal bewusst werden, das ist der größte Gap zwischen Technik und Versorgung.
Jetzt haben wir ja diese Situation, wir haben nicht nur einen Tab zwischen Technik und Versorgung, sondern ich glaube, wir haben auch einen Gap zwischen unterschiedlichen Regeln. Also zum Beispiel, wenn ich Heilmittelerbringer bin und ich kriege eine Verordnung und dann sagt die Kasse hinterher, diese Verordnung ist aber nicht gültig, die ist aber aus einem System ausgestellt worden, was von der KBV zertifiziert worden ist, dann finde ich es unnachvollziehbar, wieso ich dafür eine Kürzung kriege. Das denken die Apotheker, glaube ich, genauso. Also alle Leute, die Verordnung von Ärzten bekommen und dann hinterher sich sagen lassen müssen, nee, die ist nicht gültig, das zahlen wir nicht, ärgert sich, glaube ich, die Blase und denken so, was soll Digitalisierung, wenn sowas nicht zu regeln ist?
Und ich glaube, da sind wir an dem Punkt, dass das halt einfach nur gemeinsam geht. Weil eine Digitalisierung würde ja die Möglichkeiten erheben, dass man sowas viel besser aufdeckt. Ne? Also gerade wenn man jetzt sagt, ich bin Praxisinhaber, dann hat man selber das Problem. Vielleicht ist es ja aber auch ein systematisches Problem. Vielleicht gibt es jedes Mal das Problem. Und das ist ja digital viel leichter nachsteuerbar und abbildbar, als das im Moment in den starren Systemen von einem analogen Prozess der Fall ist.
Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wenn ich mir angucke, wie die Medikation als E-Rezept gekommen ist. Da musste das BMG ein Moratorium für Absetzungen verhängen, damit die Kassen nicht reihenweise digitale Rezepte in einem digitalen Prozess abgesetzt haben. Und ich kann schon mir vorstellen, dass es Heilmittelbringer gibt, die denken, wenn wir jetzt die digitalen Rezepte bekommen, dann kriegen wir auch haufenweise Absetzungen, weil irgendwelcher Käse passiert. Wer musste eigentlich aktiv werden? Ich habe den Eindruck, dass eigentlich der Gesetzgeber aktiv werden müsste, um klare Regeln zu machen. Wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir es hin, dass wir digitalen Prozess jetzt schaffen bei den Heilmittelverordnungen, die sozusagen lernen aus den Erfahrungen des E-Rezeptes?
Also ich glaube, daraus haben alle gelernt. Das E-Rezept war ja wirklich so der Vorreiter. Ich glaube, die Lernkurve war groß. Wenn man sich Innovationen generell anguckt, dann sind die ja immer mit einer Lernkurve belastet. Das Gute ist, das E-Rezept, da haben wir schon mal jetzt viel gelernt. Und ich glaube, wenn es darum geht, irgendwie, dass man sagt, okay, und da muss man da eben doch nochmal nachjustieren, dann muss man halt einfach auch nachjustieren. Deswegen ist aber umso wichtiger, dass der digitale Prozess dann auch einen Vorteil bringt. Weil dann, wenn er natürlich nur zum Ärgernis führt, dann wäre es ungünstig, sondern er muss halt auch einen Vorteil bringen. Und dann kann man auch sagen, okay, wir sehen da und da ist jetzt das passiert, dann muss man eben nochmal nachjustieren. Aber grundsätzlich muss man ja auch sagen, läuft diese Erstellung von sowas Neuem sehr, sehr aufwendig. Also es ist jetzt nicht so, dass sich da zwei Menschen hinsetzen und sich überlegen, wer denken, es sollte so und so aussehen, lass mal machen. Das ist so wie in so einem Startup, sondern eher im kompletten Gegenteil. Das erfolgt ja mit Gesprächen in allen Bereichen, mit allen Heilmittelbringern, mit der ganzen Selbstverwaltung, mit dem BMG und mit den Kassen. Und deswegen ist das Ziel schon auch, dass das möglichst smooth dann hinterher läuft. Aber es gibt, und das kann man in der Medizin ja wirklich sagen, es gibt keine 100%.
Ja, logisch, ist klar. Aber jetzt, um das mal auf das Beispiel zurückzukommen, jetzt haben wir die, neulich habe ich mit den Kollegen von der KBV mal gesprochen, mit dem Sebastian Prechel-Radon, der für den Heilmittelbereich Verordnung da zuständig ist. Und der hat gesagt, na ja, wir können bei der KBV keine Zertifizierung der Praxissysteme so machen, dass da immer das Richtige rauskommt, weil der Heilmittelchirurg ist mal von der Systematik her so angelegt, dass der nicht eine 1:1-Relation beim Verordnen hat. Das heißt, das ist gar nicht in unserer Verantwortung. So, und jetzt stelle ich mir vor, jetzt kommt Frau Dr. Johanna Ludwig und das ist die Zauberfee, die jetzt irgendwie diesen Knoten durchschlägt und irgendwie dieses Verantwortungsproblem geregelt bekommt. Irgendjemand muss doch Verantwortung übernehmen dafür, dass dann nachher was Sinnvolles dabei rauskommt. Sind Sie das?
Also wenn ich die Zauberfee wäre, dann würde ich Ihnen sicher sagen, ich mache einen anderen Job. Okay. Dann würde ich wieder in die Klinik gehen. Wenn ich zaubern könnte, wäre das, glaube ich, besser aufgehoben. Man muss dazu einmal, wie arbeitet denn die Gematik? Ja, es erfolgen eben diese ganzen Gespräche, dann spezifiziert man ein Produkt, also man sagt, so und so soll das aussehen und dann setzt es die Industrie um. Und das ist natürlich irgendwie hochkomplex, weil man sagt, jemand, der sagt, so und so soll es aussehen, ist nicht derjenige, der hinterher das Produkt baut. Ne? Also wie wenn jetzt ein Ergotherapeut sagt, man soll dann, ich weiß gar nicht, was sich da mal verordnet hat, aber irgendwie spezielle Therapie für die Hand, wenn die dann ihr Karpaltunnel hatten und ihre komplexe distale Radiusfraktur. Und dann wird es aber jeder Ergotherapeut dann doch ein bisschen anders machen als derjenige, der es eigentlich aufgeschrieben hat, sich das gedacht hat, um das mal zu übersetzen. Und da gilt es dann halt einfach auch immer wieder nachzusteuern. Ja, ich glaube, die Verantwortung, ich bin kein Freund davon, immer so ein Fingerpointing zu machen und sagen, das war jetzt nicht mehr unsere Verantwortung, das ist jetzt die Verantwortung der Industrie, weil grundsätzlich machen wir ja, und da sind wir wieder bei dem System, dass die Leistungserbringenden eben ja unterstützen soll, denen bringt es nichts zu hören. Ja, das ist nicht Aufgabe der Gematik, das war die Industrie oder andersrum. Ich glaube, es gilt darum, gemeinsam eben Lösungen zu finden, die die Person unterstützen.
Das hört sich gut an. Wenn ich also als Leistungserbringende jetzt versuche, was in die EPA zu schreiben und dann überrascht feststelle, dass ich zwar an die TI angeschlossen bin, dafür auch von der GKV bezahlt werde, aber in der EPA gibt es keine Möglichkeit, irgendwas reinzustellen, weil die Zugangsregelungen von irgendjemandem anders gebaut worden sind, dann schreibe ich Ihnen eine E-Mail oder wie gehe ich dann jetzt vor?
Also wir haben tatsächlich dafür Möglichkeiten, das in der Gematik zu melden. Würde mich sehr wundern, wenn es den Use Case schon gibt. Weil eigentlich, also was in die EPA hochladen, wenn die EPA, also wenn der Versicherte nicht der EPA widersprochen hat und das Tool eben in dem PVS ist. Ich sage nicht, dass es unkompliziert ist, aber möglich.
Die Heilmittelverbände haben neulich auf dem Therapiegipfel die Forderung gestellt, dass man endlich was hochladen kann in die EPA. Also die müssen das Gefühl haben, das geht nicht.
Okay, aber da gibt es also...
Wir haben versucht, das zu evaluieren. Also wir machen ja sowas auch und das ist schwierig.
Ja, also wir kriegen natürlich mit irgendwie, wie viele Dokumente werden hochgeladen, jede Woche, wie viel werden runtergeladen. Also alles datenschutzrechtlich konform
Natürlich.
natürlich. Aber wenn es da Probleme gibt, auf jeden Fall sich melden.
Das ist doch
Ne?
gut.
Also das muss man dann immer, da muss man dann wirklich rauskriegen, ist das das eigene System? Liegt da der Fehler oder ist das ein Schnittstellenproblem? Aber
Was ist das größte, das häufigste Missverständnis, was Sie über die Gematik gehört haben? Also Gematik ist ja so, hat ja so einen Behördencharakter so ein bisschen. Und
das
Gematik
stimmt.
kriegt im Zweifelsfall für alles die Schuld, was nicht funktioniert. Und wenig Lob und Anerkennung für das, was funktioniert. Was ist das häufigste Missverständnis, was Sie über die Gematik hören?
Also ich glaube tatsächlich, das größte Missverständnis ist, dass die Produkte, also jetzt wie zum Beispiel die EPA selber da gemacht werden, aber ich möchte da gar nicht den Fokus drauf legen, weil dann sind wir wieder mit dem, wir sind da nicht schuld und da sind die anderen schuld und
Okay,
das
ja,
bringt keinen
stimmt.
was weiter.
Wo, okay, worauf sind Sie am
Ich
meisten stolz?
glaube,
Für,
dass,
ja?
also ja, am meisten stolz bin ich, ich bin wirklich beeindruckt, was für Personen hier arbeiten. Also wirklich sehr inspirierende Menschen und alle wirklich für die Sache. Also ich da hatte auch gehört, irgendwie es hat so einen Behördencharakter, aber das ist hier nicht so, ich arbeite von 12 bis Mittag, sondern alle, die hier arbeiten, mit denen ich bisher zusammenarbeiten durften, die stehen auch wirklich dafür, was sie da machen und die wollen das auch wirklich gut machen und da eine Veränderung positiv in der Versorgung auch schaffen. Und das finde ich wirklich beeindruckend.
Cool. Gucken wir mal nach vorne. Welche Projekte oder Entwicklungen werden für Heilmittelpraxen in den nächsten Jahren besonders relevant? Worauf sollten Sie sich einstellen? Werden Heilmittelpraxen irgendwann mal so Player, die einfach ganz normal mitspielen?
Ja, natürlich, es gehören ja dazu. Also ohne die geht's nicht, ne? Also ich bin ja Orthopädin, Unfallchirurgin. Was, ich kann so gut operieren, wie ich will, wenn ohne Physiotherapie hinterher. Da ist jede Knie-Tap hinterher steif. Ich glaube, das wissen wir.
Gut, okay.
Und ja, das geht nicht alles auf einmal Fingerschnipsen und alle sind sofort super angebunden und alles ist da. Das ist peu à peu. Und das kommt. Also gerade was jetzt digitale Verordnung angeht, das ist ja das nächste digitale Heilmittelverordnung, wo wir gerade in der, wir nennen das Discovery, also am Anfang von der Erstellung sind. Und das wird dann das nächste sein.
Und wenn jemand also jetzt sagt, oh, das muss gelöst sein, das muss gelöst sein, dann schreibt einfach eine E-Mail an Sie oder wie geht das? Also ich möchte jetzt nicht Ihren Schreibtisch
Nee,
spammen.
nee. Wir haben tatsächlich auch eine E-Mail-Adresse, ja.
Okay.
Es gibt auch, man kann das auch auf der Gematik-Homepage einsehen, was schon alles geplant ist. Also ich glaube, es alle Themen, die bearbeitet werden müssen, sind auch schon bekannt. Aber das, also das ist jetzt kein Prozess von, wir reden von 3 Monaten, sondern eher von 1 bis 1,5 Jahre, bis jetzt so eine Verordnung aufkommt, damit sie halt auch möglichst stabil dann ist, wenn sie kommt und möglichst durchdacht, um dann wirklich eine hohe Zufriedenheit halt eben zu haben.
Okay, Sie sind jetzt, Sie haben im August angefangen mit Ihrer
Ja.
Stabsstelle Versorgung. Woran werden Sie in 2, 3 Jahren erkennen, dass Ihre Stabsstelle Versorgung ganz toll erfolgreich gearbeitet hat, dass Sie super gute Erfolge gehabt haben und dass Sie merken, dass Ihr Einfluss irgendwas gebracht hat? Woran kann man das konkret sehen dann?
Da appellieren Sie jetzt sehr an die Wissenschaftlerin in mir. Am liebsten hätte ich natürlich jetzt eine prospektive Studie, wo ich sage, am Anfang erheben wir den Score und in 5 Jahren erheben wir nochmal den Score. Und dann können wir die Differenz, da kann ich Ihnen den P-Wert und die Korrelation ausrechnen. Aber das wird nicht der Fall sein.
Ach, schade.
Leider.
Okay.
Also meine Arbeit ist auch ein bisschen schwierig, weil das wird immer die Arbeit der gesamten Gematik sein. Und ich möchte auch gar nicht mehr alleine das auf die Fahne schreiben. Ich glaube, das wäre sehr falsch. Mein Ziel ist, dass Menschen eben, wie Sie ja vorhin schon erwähnt haben, die in der Versorgung sind, nicht mehr, im Moment sage ich immer, wenn ich über Digitalisierung spreche, dann rollen alle mit den Augen. Wenn ich über Weiterbildung spreche, dann laufen alle weg. Und dass das nicht mehr der Fall ist, sondern dass die EPA ein Alltagsinstrument ist, dass man nicht mehr sagt, also das habe ich tatsächlich selber auch erhoben, Weiterzubildende haben 3 bis 4 Stunden am Tag, wo die nur am Computer in Bürokratie arbeiten. Und das können wir einfach mit der Digitalisierung reduzieren. Und das wird dann auch messbar sein.
Ah, okay. Entbürokratisierung und Tools nutzen, die so einfach funktionieren wie meine WhatsApp-Kommunikation
Zum
oder sowas.
Beispiel.
Ja.
Oder einfach mal, ja, was, wo man sagt, hey, cool. Das wäre ja mal was, ne?
Ja, das wäre mal cool, wenn Digitalisierung so Aha-Effekte auslösen würde und sagen, wie cool ist das denn? Ja.
Ja.
Ja, als ich das erste Mal mit einem elektronischen Flugticket gebucht habe und dann damit zum Flughafen gegangen bin und dann konnte man einfach so einchecken, ohne dass man sich irgendwo anstellen muss. Da habe ich gedacht, hey, Digitalisierung ist schon cool. Und das im Gesundheitswesen, das wäre cool. Ne? Das ist ja das, was Sie
Oder
vorhin ganz zu Anfang gesagt haben.
ja, die Fotoüberweisung, ne? Also, oder Letztens habe ich einen Scheck bekommen.
Mhm.
Und das ist ja auch der Moment, wo einem nochmal klar wird, oh wow, ja, das war früher richtig aufwendig, Geld aufs Konto zu bringen oder Überweisungen auszustellen auf so Überweisungsträger und die irgendwo einzuwerfen. Und dann wusste man nicht, wie lange das geht, ne? Und so diesen Vergleich nochmal zu sehen, das ist schon deutlich einfacher heute und wir nehmen es so als gegeben. Und am besten ist Digitalisierung eigentlich, wenn sie gar nicht mehr so auffällt, weil sie einfach als gegeben ist und weil man sich nicht drüber ärgern muss.
Das ist ja schon fast das Schlusswort. Gibt es eine Botschaft, die Sie den Heilmittelpraxisinhaberinnen und Inhabern mitgeben, so im Hinblick auf Digitalisierung und Versorgung?
Offen sein. Im Bereich Prozessverbesserung sagt man häufig, liebe die Idee für 5 Minuten. Ich glaube, es muss ein bisschen länger sein. Offen sein, das Positive sehen. Auch, wie gesagt, wir entwickeln ein Konzept dazu, wirklich auch mitzuarbeiten. Beteiligen Sie sich. Wir sind wirklich bereit dazu, auch hinzuhören und zu sehen, ja, wir können unser Leben auch nicht mehr irgendwie in 20 Jahren sagen, wir haben immer noch eine Überweisung, die wir mit einem Nadelstreifendrucker auf Papier ausdrucken. Das können wir auch unserer nachfolgenden Generation nicht mehr verkaufen. Und es geht darum, jetzt eben die Zukunft mitzugestalten, was ja eine sehr, sehr spannende Aufgabe ist. Und dafür offen zu sein, das wäre schön.
Cool. Frau Ludwig, vielen Dank für Einblicke, Klarheit und Praxisnähe und euch allen da draußen viel Spaß beim Umsetzen, ADT anschließen, ausprobieren. Die GKV zahlt, insofern ist das finanzielle Risiko ja relativ gering und einfach mal rumspielen, um dann diese Vorteile zu nutzen. Ja, und dann ist irgendwann Digitalisierung im Gesundheitswesen so einfach wie jetzt Flug buchen oder Fahrkarte buchen oder sonst was. Mega cool. Vielen Dank, Frau Ludwig.
Vielen Dank, Herr Buchner, für das gute Gespräch.
Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen über Praxisführung, Unternehmertum und die digitale Zukunft der Heilmittelbranche. Immer donnerstags könnt ihr eine neue Folge hören. UP Podcast erscheint bei Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Folgt uns bei LinkedIn, Instagram und Facebook. Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal.